Folge Corona als Chance aus dem Homeoffice der WWU. Und heute freue ich mich als Gast Katharina Wolf begrüßen zu dürfen. Und zwar haben wir das Thema Back to the Good Old Days. Was ist ein gesunder Umgang mit der Krankheit? Und Katharina Wolf hat in dem historischen Seminar, und zwar dem Exzellenzcluster Religion und Politik an der WWU Münster, auch zum Thema Seuchen geforscht und ihre Dissertation geschrieben. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Christi.
Ja, wir haben eben schon ein bisschen geredet und gerade auch zu dem Back to the Good Old Days, was ist ein gesunder Umgang mit der Krankheit? Da haben Sie schon gleich gesagt, das ist ein bisschen provokant. Also was ist ein gesunder Umgang mit der Krankheit? Kann man irgendwie aus historischer Perspektive sagen, was ein gesunder Umgang mit der Krankheit systemisch ist? Wie hat sich das vielleicht sogar verändert?
Ja, ganz schwierig, ne? Gesunder Umgang mit der Krankheit postuliert ja, das ist fast schon so ein bisschen richtig oder falsch. Gesund würde ja heißen, dass also eine Art und Weise gibt, wie es richtig läuft, der Umgang mit der Krankheit. Das müsste ich eigentlich an dieser Stelle fast verneinen, denn jeder findet individuell eben etwas bedrohlich, eine Situation bedrohlich oder eben auch nicht, tut sich vielleicht leichter. Deswegen würde ich das jetzt gar nicht so attestieren wollen. Also Menschen, die eben nicht zurechtkommen mit solchen Situationen, dass man denen attestiert, das ist auch kein gesunder Umgang, was du da tust, dann jeder muss eben für sich sehen, was es für mich war, wie fühle ich mich wohl, was macht das mit mir. Jeder hat schließlich auch einen anderen Background. Also ich denke jetzt aktuell an die Situation, natürlich an die Menschen, die irgendwie entweder vereinsamen oder die einfach Angst haben oder die einfach zum Beispiel nicht arbeiten dürfen und denen irgendwie einfach langsam alles heiß läuft, weil sie nicht mehr wissen, wohin, weil die Welt eben so beschnitten ist, wie sie ist im Moment. Historische Perspektive, ich würde den vergangenen Generationen nicht unbedingt einen gesünderen Umgang attestieren wollen. Also das, da kann ich leider aus dem historischen Repertoire nichts hervorkramen.
Ist es vielleicht sogar ungesünder damals gewesen? Ich meine, man sagt ja immer, im Mittelalter, da wollte man nicht gelebt haben, weil die medizinischen Grundlagen da ja gar nicht so gut sind. Aber da gab es ja, also es gab ja wirklich ganz massive Seuchen.
Genau, also es ist definitiv, ja, die Seuchen des Mittelalters, also natürlich angefangen mit der großen Pest, mit Syphilis, dann auch im Laufe der frühen Neuzeit Cholera, ne, also das sind schon Big Names. Zur Frage, gesunder Umgang. Es war natürlich klar, da kommen wir jetzt fast schon so ein bisschen an einen Bruch hin, der sich vollzogen hat in den vergangenen 150 Jahren. Das Mittelalter kennt ein großes Repertoire an Krankheitstheorien, die zur Verfügung standen. Und man könnte jetzt sagen, also es gab mehrere Antworten und die waren richtig, mehrere wahre Antworten auf die Frage, was ist die Pest zum Beispiel? Ja? Also wir haben jetzt bei meinem Forschungsthema. Das ist erstmal verwirrend und man denkt sich, wo führt denn das hin? Wie war das erträglich? Weil wir sind immer so eine Monokausalität gewöhnt, dass man sagt, das ist das Virus und das ist der Grund, das ist die Conditio sine qua non. Ohne dieses Virus kann kein Corona entstehen, kann keine Pest entstehen. Das wissen wir jetzt eben in den modernen Zeiten. Das war früher nicht so. Aber was diese Vielfalt mit sich gebracht hat, ist ein großes Repertoire an Optionen. Also man konnte zum Beispiel, wenn man sich die Pest als Strafe Gottes erklärt hat, konnte man sagen, Gott zürnt uns, wir waren sündig, wir können uns jetzt frömmer verhalten, wir können zum Beispiel Prozessionen, Bußumgänge veranstalten, wir können Wallfahrten, wir können fromme Stiftungen und so weiter. Wir können auch zum Beispiel die Pestheiligen anrufen, ja, die es da gab. Also allein schon diese religiöse Sparte hat eine große Bandbreite angeboten für Möglichkeiten, sich praktisch zur Wehr zu setzen, sich damit auseinanderzusetzen. Irgendwo, das ist ja auch eine Zuflucht. Man möchte gern etwas tun. Der Mensch ist ein vernunftbegabtes, intelligentes Wesen und es ist einfach nicht erträglich, da zu sitzen und zu sagen, ich kann nichts tun. Und wenn also nur diese religiöse Schiene nicht funktioniert hat, hatte ich immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel nach den Grundlagen der Humoralpathologie irgendwo, zum Beispiel Diät einzuhalten, mittels Medikamenten und bestimmten Speiseplänen der Pest entgegenzuwirken oder vorzubeugen. Ich konnte mich an die Miasmentheorie halten, die also aus der griechischen Antike schon irgendwie überliefert ist. und sagen, okay, also das sind schlechte Dünste, ich halte mich von stinkenden Orten fern, ich halte mich von gefährlichen Orten fern, wie zum Beispiel Friedhöfen oder Schlachthäusern auch. Da hat man gesagt, da gehen so Dünste um und die machen die Menschen krank, die trinken also in den Körper ein. Und das ist ein großes Repertoire. Und ich weiß nicht, ob man darauf den Begriff gesünder irgendwie anwenden könnte, aber man kann vielleicht den Begriff aktiver anwenden. Es war also schon notwendig mitzutun. Und jetzt kommen wir zu dem Bruch, den ich vorhin so ein bisschen angekündigt habe. Im 19. Jahrhundert werden verschiedene Wissenschaften geboren. Und darunter zum Beispiel auch die Zellularpathologie, also die Erkenntnis, dass es sich eben bei pathologischen Zuständen nicht um vier Säfte dreht, die den Körper irgendwie ausmachen und seine Geschicke irgendwie bestimmen, sondern um Zellen, um die einzelne Zelle und dann natürlich auch die Mikrobiologie. Also da haben wir dann die Godfathers, Louis Pasteur, Robert Koch natürlich. Und ich nenne ihn auch immer ganz gerne den Entdecker des Pestbakteriums, Alexandre Yersin. Der hat 1894 also herausgefunden, um welchen Keim es sich dreht. Und ab diesen Zeitpunkten ist im Grunde alles davor gewesene, also das kann man vergessen, es hat keinerlei Gültigkeit mehr. Und das sind so hochdifferenzierte Wissenschaften im Laufe der Jahrzehnte bis heute. Es ist einfach so ein voraussetzungsvolles Wissen, dass der Einzelne gar nicht mehr wirklich erfassen kann, was passiert da eigentlich, wie könnte ich mich jetzt schützen? Und man übergibt quasi diese Verantwortung für die Gesundheit des eigenen Körpers an eine Expertise. Und das führt natürlich auf Dauer dazu, dass die Leute das komplett vergessen. Also wenn, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, ein Symptom, das ich da so sehe in den vergangenen Jahren, also seit ein paar Jahren gibt es eine Kampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Deutschland sucht den Impfpass. Was ist passiert, wenn Deutschland den Impfpass sucht? Der Impfpass ist irgendwie uninteressant geworden. Der ist irgendwo unten in der Schublade, keine Ahnung. Auf jeden Fall brauchten wir den ganz lange nicht mehr. Und das ist dieses sich nicht drum kümmern, weil man sich sicher ist, dass eine Expertise existiert, die ganz egal, wo in der Welt ich hingereist bin und mir irgendwas eingefangen habe, dafür sorgt, dass ich das auch wieder loswerde. Und das heißt, wir sind sehr passiv geworden im Umgang. Ich sage immer ganz gerne, Seuche ist etwas, das man tut. Dafür bin ich schon ein paar Mal zitiert worden. Denn man muss sich klar machen, Seuche ist ein Vehikel, das zu mindestens 50% aus menschlichem Verhalten besteht. Also ein einzelnes Virus, ein Bakterium oder so, macht noch keine Pandemie. Man braucht das menschliche Verhalten, das soziale Verhalten, um das in die Welt zu tragen und weiter zu verbreiten. Und das ist eben etwas, wir sind ein bisschen weggeraten davon einfach. Ne? Also das heißt, es geht eigentlich darum, wieder das zu aktivieren, die Bereitschaft wiederherzustellen, aktiv dagegen zu wirken.
Das klingt jetzt für mich fast, als wären die letzten Jahrzehnte fast wie so ein illusorischer Zustand gewesen, der vielleicht sogar eher ungewöhnlich ist. Und jetzt sind wir eigentlich wieder in einem Zustand, wo wir eben aktiv aufpassen müssen, mit Krankheiten oder mit halt der Corona-Krise, mit einer Pandemie umgehen müssen, was eigentlich fast eher das Normalere zu sein scheint.
Im Hinblick auf, wenn man sich die Menschheitsgeschichte anschaut, dann haben wir eine ganz, ganz, ganz kurze Zeit nur mit diesen modernen Wissenschaften jetzt schon verbracht in der Mikrobiologie. Man muss sich auch klar machen, das sind also Jahrtausende alte Rätsel, die da gelöst wurden. Aber wie gesagt, was ist die Pest? Das hat man sich also, wenn nicht noch länger, aber in historischer Zeit doch Jahrtausende lang schon gefragt.
Wie wahrscheinlich ist denn jetzt eigentlich so mit Blick in die Vergangenheit eine Zeit ohne Seuchen?
Eine Zeit ohne Seuchen ist sehr unwahrscheinlich, denn die Gegenseite schläft nicht. Ne? Also wir hatten jetzt eben einige Jahrzehnte den Eindruck, dass mit dem neu gewonnenen Instrumentarium der Mikrobiologie, also Antibiose, Impfstoffe, Medikamente, auch Eindämmung in Form hier von epidemiologischer Überwachung und so fort, dass wir da einiges zur Verfügung haben. Es hat aber eben seine Grenzen. Das ist tatsächlich für mich ein Lebensthema. Ich befasse mich damit seit meinem 16. Lebensjahr, also sehr früh angefangen. Und man läuft natürlich dann jahrzehntelang damit rum. Und es ist so ein bisschen, ja, aber nur, also Infektionskrankheiten, das ist ja over. Das ist ja so 19. Jahrhundert und da stirbt man nicht mehr dran. Das ist aber auch die ganz hochmütige Sichtweise unseres Kulturkreises. Denn wir haben im Grunde verschiedene Zeitstellungen auf diesem Planeten gleichzeitig. Es gibt genug Länder, wenn man das so sehen will. Es gibt genügend Länder, in denen also eine Impfdosis unglaublich viel wert ist, in denen die Medikamente händeringend gebraucht werden. Es sterben unglaublich viele Menschen auch an Tollwut, an Cholera. Das sind alles so Dinge, wenn man das hier hört, reagieren die Leute, was, das gibt's noch? Die Pest gibt's noch? Ja, es gibt die alle noch. Die sind nämlich gut ausgerüstet, denn das, wenn man ein bisschen für Verständnis einwerben will für Krankheitserreger, die wollen auch leben. Darum geht es denen. Und das heißt, sie rüsten sich mit allerlei Features aus, wie sie praktisch die Immunsysteme überlisten können. Jetzt muss man auch gleich sagen, Seuchen, also das heißt Infektionskrankheiten mit schwereren Verläufen, sind Ereignisse, wo ein Erreger schlecht angepasst ist an den menschlichen Körper. Das Ideale wäre eigentlich das, was wir mit unseren Darmbakterien haben, nämlich ein Kommensalismus. Das heißt, zwei Organismen leben miteinander und profitieren auch noch voneinander. Und vor allem, die töten uns nicht, sondern die können über zigtausend Generationen in unserem Körper leben. Und das ist eigentlich das Optimum. Also wenn man zum Beispiel von einer Seuche wie der Ebola ausgeht, die ihren Wirt innerhalb von ein paar Tagen getötet hat, das ist nicht der Plan eigentlich. Eigentlich möchte ein Erreger gerne richtig lange wo leben können und sich da vermehren und so. Also wie gesagt, die Gegenseite schläft nicht und deswegen ist auch, es gibt so viele Reservoirs auch. Also der Mensch dringt ja immer weiter noch zum Beispiel mit der Rodung von Regenwäldern in Naturräume ein und stößt da eben auf Viren, die der menschlichen Spezies bis jetzt überhaupt nicht begegnet sind. Und das heißt, da gibt es also noch ganz viele Möglichkeiten, dass immer wieder was Neues auftaucht. Es ist ganz interessant, noch ganz kurz vielleicht, es ist eine Zukunftsvision. Ein seuchenfreies Leben gehört der so ein bisschen im Bereich der Sci-Fi auch schon, also Science-Fiction-Literatur und Verfilmungen, zu einer Vorstellung. Also wie sieht eine perfekte Zukunft aus? Und das ist eigentlich ganz häufig auch eben die Abwesenheit von Infektionskrankheiten. Ja.
Ja, ob wir dahin kommen werden. Ich meine, also ich habe mich noch nie, ehrlich gesagt, in einen Krankheitserreger hineinversetzt, aber es ist klar, was Sie sagen, dass man sich natürlich irgendwie vermehren möchte. Und wenn dann der Wirt hops geht und dann eben stirbt, dann ist es eben ungut. Und das mit den Darmbakterien, ja stimmt, das habe ich auch schon mal gehört, ne? Dass sie dann irgendwie gut angepasst sind. Mhm. Und das wäre dann natürlich die Frage, ob sich dann irgendwann alles so weit entwickelt, dass alles so weit angepasst ist, dass uns nichts mehr umbringt. Sehr spekulativ, ne?
Ja, eher unwahrscheinlich, ne? Also ich meine, Viren verändern sich ja auch sehr häufig eigentlich ständig bei jeder Ablesung. Da kann es immer mal passieren, dass dann doch mal wieder eine Variante entsteht, die eben mit dem menschlichen Organismus nicht kompatibel ist, beziehungsweise die einfach in anderen Organismen lebt und da verträglicher ist und dann doch mal auf den Menschen übergeht und den dann eben sehr schnell zugrunde richtet. Mhm.
Im Prinzip ist es aber auch so, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass so Seuchen immer wieder die Entwicklung der Menschheit sehr stark vorangetrieben hat. Also die Entwicklung von Medizin, von Forschung und so weiter. Kann man das im Prinzip auch noch weiter ableiten, dass es immer so weiterläuft? Auch jetzt in einer Pandemie?
Ich denke schon. Also ich bezeichne Seuchen gerne als Katalysatoren der Differenzierung. Das sind einfach so durchschlagende Ereignisse. Oder man kann es auch schön auf die Formel bringen, Krankheiten befallen Individuen, Seuchen befallen Gesellschaften. Denn es bleibt etwas. Ne? Also es stößt große Umwälzungen, große Veränderungen an. Wenn man zum Beispiel jetzt auf die Pest des Spätmittelalters schaut, da kann man dann über einen Verlauf von 200 Jahren, ne? Das ist ein langer, langer Zeitraum, aber innerhalb von 200 Jahren tut sich da zumindest strategisch etwas. Also man sieht am Anfang, wenn man in die Städte reinguckt, da wurde ad hoc reagiert, einfach so von Fall zu Fall. Irgendwann entstehen dann so Pestordnungen. Und darin zum Beispiel kann man definitiv die Wurzeln des Infektionsschutzgesetzes sehen. Ja? Also das heißt, die Obrigkeit setzt sich zusammen und sagt, okay, anscheinend wird dieses Problem unter Umständen auch in der Zukunft wiederkehren. Und was tun wir dann? Also wer hat was zu tun? Auf welche Ressourcen können wir zurückgreifen? Was muss gemacht werden? Auch so am Rande des Gesundheitswesens lassen sich da Veränderungen beobachten. Also zum Beispiel Stadtreinigung, Abfallbeseitigung, ne? Also die Reinhaltung des Lebensraumes für die Menschen. Und all dieses verstärkt sich zumindest. Also es wurden sicherlich vorher auch die Städte schon gereinigt, aber es verstärkt sich auf jeden Fall. Und ja, das passiert eigentlich jedes Mal. Ne? Also wenn wir zum Beispiel schauen, bei der Cholera hat man dann eben begonnen, diese modernen, die Anfänge der modernen Kanalisationssysteme auszubauen. Das zieht immer wieder auch eine Verbesserung nach sich. Gut, wenn man jetzt bei Corona guckt, das Erste, was die meisten wahrscheinlich einfällt, ist die Digitalisierung. Also, dass man praktisch einen Ausbau betreibt, dass Homeschooling möglich ist, dass man sich an den Gedanken des Homeoffice oder des Zoom-Meetings, so wie wir es gerade einfach haben, irgendwie gewöhnt. Ja, klar. Also, es ist, man will es nicht schön färben. Man will nicht sagen, ach, super, dass wir Seuchen hatten. Das sind furchtbare Ereignisse. Aber ja, es stößt jedes Mal etwas an.
Stichwort Entwicklung des Gesundheitssystems. Wie oder sagen wir mal so, was sagen Sie zu den jüngsten Veränderungen? Kann eine Historikerin etwas zu den jüngsten Veränderungen auch sagen?
Ja, das ist ganz lustig, nicht nur zu den jüngsten. Man wird ganz häufig auch gefragt, irgendwie, wie wird es weitergehen? Also der Blick in die Vergangenheit ist gerne auch mal ein Blick in die Zukunft. Klar, also man hat ja dann als Historiker, nimmt man gerne einen Schritt zurück und schaut sich mal die große Entwicklung auch an. Und wir haben gerade schon davon gesprochen, dass Seuchen eben Katalysatoren der Differenzierung sind. Und also speziell auf Gesundheitssystem, wenn man da mal hinguckt, wir haben gerade auch schon die Gesetzgebungen angesprochen, es werden zum Beispiel Pflege- und Heilanstalten verstetigt, es wird zum Teil für spezielles Personal gesorgt. Früher lag ja die Krankenpflege zu einem großen Teil auch in der Familie. Da gibt es zum Beispiel eine Entwicklung in Nürnberg, 16. Jahrhundert entsteht das Sebastianspital und es gibt dann 1519-20 eine neue städtische Pestordnung, in der drinnen steht, wer also an der Pest erkrankt, der muss dort auch hingehen. Also das ist auf der einen Seite eben, ich schaffe eine Infrastruktur, ich schaffe eine Möglichkeit, bei gleichzeitiger Verpflichtung die wahrzunehmen, um die Kranken optimal zu versorgen, die Gesunden aber eben vor der Ansteckung zu schützen. Also das ist doppelt gemoppelt gut und es entlastet eben das Individuum, es entlastet die Familie. Vorher gab es nämlich zum Beispiel, wenn man so in den christlichen, in den religiösen Bereich schaut, diese große Entscheidung, soll ich fliehen und mich selbst in Sicherheit bringen und mich dieser Ansteckung entziehen? Oder mache ich mich dann schuldig, meinen Nächsten irgendwie verlassen zu haben, meine Schutzbefohlenen, meine Eltern irgendwie? Also es ist eine ganz große Krise und man versucht da eben beizukommen, indem man sagt, wir haben jetzt Spezialeinrichtungen. Es wird sich gekümmert, es ist also nicht unbarmherzig, wenn ihr von den Kranken Abstand habt. Ja, das sind so Entwicklungen, ja.
Das heißt, ja, raus aus der Familie und dann quasi zentralisiert woanders hin.
Genau, richtig, professionalisiert und verstetigt. Das heißt, es gibt dann dauerhaft diese Spitäler als Möglichkeiten eben, als Einrichtungen, und eben die Verpflichtung auch dorthin zu gehen. Also da sieht man schon, das sind schon auch wirklich Gesetzgebungen. Die wurden übrigens auch gut verteilt, also speziell für diese Pestordnung aus Nürnberg gibt es da gleich einen Passus, in dem steht, es muss in alle Haushalte gehen. Werden. Dass also niemand sagen kann, haben wir nicht gewusst, wussten wir nicht. Ja. Das ist natürlich auch eine große Forderung an diese Generationen, an diese Gesellschaften, die es eben gewöhnt waren vorher. Es ist also aus unserer Sicht denkt man sich, naja gut, die waren halt dann im Krankenhaus. Die konnten aber auch nicht besucht werden. Ne? Das waren ja dann erstmal Quarantäne-Krankenhäuser. Und es ist eben auch so, wo ich gerade davon gesprochen habe, dass die Krankenpflege, Kranke zu besuchen, ist ja eins der sieben Werke der Barmherzigkeit. Das war also ganz wichtig. Und das wurde einem jetzt so genommen und dann war das natürlich schon auch sehr befremdlich. Da passieren verschiedene Dinge, die auch für diese Zeitgenossen sehr befremdlich waren, die wir heute als ganz normal erachten, weil wir sie gewöhnt sind, dass es eben Heilanstalten gibt und Pflege- und Krankeneinrichtungen. So, und dann, wenn wir jetzt ein bisschen weiter gucken, schauen wir, wo ist das also hingekommen? Wir haben jetzt also Gesetzgebungen, es gibt vermehrt irgendwie Einrichtungen und so fort. Die Seuchen ziehen sich weiter durch Europa, die Pest bis ins frühe 18. Jahrhundert, in Russland, in Moskau sogar bis ins späte 18. Jahrhundert. Da war also die Lücke zwischen der letzten Pest und der ersten Cholera gar nicht so groß. Also es ist im Grunde ein Pandemie-Teppich sozusagen. Also es gibt wenig Lücken. Und Ende des 19. Jahrhunderts, weiß man ja vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht, gibt es dann die Sozialgesetzgebung und die Krankenversicherung unter Bismarck. Das ist also ein ganz toller neuer Gedanke. Ich würde den jetzt erstmal nicht mit solchen in Verbindung bringen, auch wenn das 19. Jahrhundert 6 pandemische Wellen der Cholera gesehen hat. Aber es ist nicht unmittelbar. Das fände ich jetzt ein bisschen zu weit gegriffen. Aber es gibt die eben. Und der Gedanke hinter der Krankenversicherung ist ja der Pechvogelfonds, dass man eben sagt, das Kollektiv zahlt ein und das Individuum, das es trifft, profitiert davon. Und da muss man jetzt so ein bisschen hingucken. In den letzten Jahren gibt es ja zum Beispiel so Bewegungen, die Krankenkassen stellen zur Verfügung oder sie bieten Boni an und Gutscheine für Menschen, die bereit sind, über Fitness-Tracking-Geräte ihre Daten zu übermitteln und eben zu sagen, ich habe abgenommen oder ich habe irgendwie ein Sportabzeichen erworben und. Und das ist etwas, wo ich so ein bisschen dran hängen geblieben bin und mir gedacht habe, okay, also die Leute machen sich freiwillig noch gläserner und zum anderen aber auch für mich pervertiert das ein wenig diesen Gedanken der Krankenkasse. Nämlich ist es nicht mehr so, dass das Individuum durch das Kollektiv geschützt wird und mitgetragen wird, sondern es ist so, dass das Kollektiv jetzt scheinbar Anleihescheine am Körper des Individuums hat. Und ich sehe da einfach die Gefahr, dass man da hingeht und praktisch das Individuum überformt. Also jeder, der dann vielleicht irgendwann, im Moment handelt es sich noch um Boni, muss ich ja sagen. Es sind noch keine Sanktionierungen für Leute, die in ein bestimmtes Bild nicht reinpassen. Aber es ist schon so, ich möchte eben nicht, dass die Entwicklung dahin geht. Das würde mir Sorgen machen, dass man praktisch, wenn man aus dieser Norm rausfällt, irgendwie sanktioniert wird oder dass man sagt, okay, der raucht oder der ist übergewichtig, für den zahle ich nicht oder der hat mit irgendwelchen anderen Sanktionierungen zu rechnen. Also das wäre bedenklich. Und da muss man halt sagen, okay, also ne, Corona-App ist natürlich auch etwas, was das Individuum bei sich trägt. Die Daten sind anonymisiert etc. Das ist ganz klar. Und grundsätzlich ist es so, dass Epidemiologen sich natürlich über alle Daten freuen. Ich würde mir nur wünschen, ich meine, in der neueren Version der Corona-App ist die Möglichkeit auch gegeben, dass man seine Daten eingibt im Sinne von, ich bin positiv und ich hatte ab dem so und so vielten Halsschmerzen. Also man kann da sehr vieles wieder einspeisen, zur Verfügung stellen. Das mag sachdienlich sein in Pandemiezeiten und wir wissen ja zum Beispiel auch aus asiatischen Ländern, dass es damit Erfolge zu verzeichnen gibt. Aber das wäre eine Entwicklung im Nachgang einer Seuche, die ich dauerhaft nicht begrüßen würde. Also das ist etwas, was ich hoffe, was nach der Pandemie wieder zurückgeht.
Herzlichen Dank, Frau Wolf.